Vidat Nabi, Stationen, aus dem Arabischen von Sulaiman Taufik, Haltestelle Michelsberg. Am 12. Juni 2019 um 19 Uhr fielen die Sonnenstrahlen in gebrochenen Linien auf die kaminroten Türme der Wiesbadener Marktkirche. Für Peri Khalil schien es, als sei die Stadt aus der Glaskugel eines mittelalterlichen Zauberers hervorgegangen. Sie lachte über ihre banale Idee, denn sie glaubte, dass alle Worte, alle Allegorien schon tausende Male zuvor von anderen erzählt worden waren. Für Peri gab es nichts Einmaliges oder Authentisches. Das war ihre Sicht auf die Welt seit ihrem 7. Lebensjahr. Heute, mit 45, schaute sie noch immer mit demselben kindlichen Blick auf die Welt. Es lohnte sich eigentlich gar nicht, den Kopf zu heben und sich umzuschauen, dachte Peri. Sie sah immer nur den Blick zwischen Weinen und Lachen in den Augen ihrer Großmutter. Sie erinnerte sich noch an diesen Gesichtsausdruck, eine Mischung aus Tränen und Gelächter in den Augen ihrer Großmutter, als sie beinahe vom Mandelbaum gefallen wäre. Sie war hoch hinaufgeklettert, um Früchte zu pflücken, war mit dem Fuß von der Spitze des Astes abgerutscht, konnte sich aber auf einem anderen Ast fangen. Wie eine Mandel baumelte sie dort zwischen Baum und Erde. Ihre Großmutter sah, wie sie zu fallen drohte und rannte mit ihren 70 Jahren herbei, um sie aufzufangen. Ohne zu wissen, warum, brach die Großmutter in schallendes Gelächter aus. Kurz darauf ergriff sie heftiges Weinen beim Anblick des baumelnden Körpers. Diesen Blick der Großmutter, eine Mischung aus Furcht und Zärtlichkeit, Liebe und Ironie, hatte sie all die Jahre in ihrer Erinnerung bewahrt. Sie dachte immer, er sei etwas ganz Besonderes, ein Blick, den ihre Großmutter nur für sie erfunden hatte. Für Peri gab es nichts, was ihr diesen Moment wiedergeben konnte. Mit der Hochzeit verlor sie, was sie vor der Ehe hatte. Alles wurde immer wieder recycelt, wie leere Plastikflaschen. Sie wiederholte ihre Worte noch einmal. Aus einer Glaskugel hervorgegangen. Welch ein banaler Satz. O Peri. Sie stieg an der Haltestelle Michelsberg aus. Es war ihr erster Tag in dieser Stadt, seit sie beschlossen hatte, ihren Sohn zu suchen. Hussein hatte ihn sein Vater bei der Geburt genannt. Melfa rief sie ihn gerne. Als sie mit 20 heiratete, studierte sie im 4. Semester Anglistik. Dann brach sie das Studium ab. Sie glaubte damals, dass nichts sie glücklicher machen konnte, als zu Hause bei ihrer Familie zu bleiben. Als sie erwachsen wurde und ihr eigenes Haus baute, sah sie mit eigenen Augen, wie das Glück das Haus ohne Abschied verließ. Wie oft hatte sie den Geruch von Alkohol und den der Prostituierten von Aleppo auf seinem Körper wahrgenommen. Sie überging es und weinte innerlich. Als sie vor einem Jahr aus dem Gefängnis entlassen wurde, fuhr sie sofort von Damaskus nach Aleppo und suchte zuerst ihre Familie. Die Ermittler, die sie in den ersten Jahren ihrer Haft gefoltert und verhört hatten, erzählten ihr immer wieder Lügen und Horrornachrichten über das Schicksal ihrer Familie. Aber sie glaubte ihnen nicht. Als sie endlich bei ihrem Haus ankam, fand sie es verschlossen und niemand öffnete ihr, obwohl sie lange an die Tür klopfte. Sie fragte die Nachbarin nach ihrem Mann und ihrem Sohn. Die Nachbarin erzählte, dass sie gerade erst hergezogen sei und niemanden gesehen habe, seit sie hier wohne. Peri ging zu dem jungen Mann in dem kleinen Laden an der Ecke und bat ihn, das Schloss aufzubrechen. Sie betrat die Wohnung. Sie war staubig und verwaist, und es sah so aus, als ob hier seit Jahren keine Seele mehr gewohnt hätte. Sie ging in den großen Salon. Hier hatte sie immer gesessen und die Erbsen für den Winter gepult, bevor die Geheimdienstler der Luftwaffe die Wohnung stürmten und sie an den Haaren in einen schwarzen Militärjeep zerrten. Sie hatten Peri beschimpft und nach ihrem Sohn gefragt. Sie hatte versucht, diese schmerzhafte Erinnerung zu vergessen. Sie wollte von der Vergangenheit nichts wissen. Ihr Blick fiel auf ein altes Bild, auf dem sie ihre Großmutter umarmte. Es stand zusammen mit anderen Familienfotos auf dem Regal zwischen den Büchern. Sie blinzelte. Nach all den Jahren erinnerte sie sich wieder an ihre Großmutter. Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Sie fühlte sich gebrochen und ohne Flügel, als wäre sie erst heute von der Spitze des Baumes heruntergefallen, an dem sie gehangen hatte, als sie 7 Jahre alt gewesen war. Sie war abgestürzt. Nach 38 Jahren fiel sie zu Boden. Sie war nicht mehr fähig, sich an dem Ast des Lebens festzuhalten. Der Baum ihres Lebens war vollständig verbrannt. Es gab keine Hände mehr, die sie auffingen. Sie betrachtete die Familienfotos von ihrem Mann und ihrem Sohn Malfa. Auf den Bildern waren sie nicht gealtert. Die Zeit stand still auf den Fotos. Gemeinsam standen sie vor dem großen Markt Khan el-Shune in der Altstadt von Aleppo und lächelten. Auf den Fotos war sie Anfang 40, schön, mit langen Haaren und rosigen Wangen, die süß waren wie Äpfel. Mit diesen Worten hatte ihr Mann sie früher verwöhnt. Ihr früheres Ich hatte mit diesem abgemagerten Körper, so wie er jetzt geworden war, nichts zu tun. Sie ging in die Küche. Auf den Regalen standen die Gläser gefüllt mit Vorräten für den Winter, die sie zubereitet hatte. Überall hatten sich Staub und Motten angesammelt. Die zerstörte Scheibe oben am Fenster war noch nicht repariert. Sie war durch eine große Gasflasche zerborsten, die auf West-Aleppo geworfen wurde, wo sie wohnte. Als die Revolution ausbrach, wusste sie wenig von dem, worüber ihr Sohn Malfa so begeistert erzählte. Er wiederholte ständig die Notwendigkeit, dass alle Menschen in Aleppo für einen zivilen Staat und für den Sturz des Regimes demonstrieren sollten. Sie hatte Angst um ihn. Seine Ideen und sein Eifer machten ihr Sorgen. Obwohl sie sich nicht für Politik interessierte, wusste sie nur zu gut, dass die Regierung in diesem Land mit allen Mitteln versuchen würde, den Traum ihres Sohnes und vieler seiner Freunde zu verhindern. Oben, auf dem Holzregal in der Küche, entdeckte sie ein Glas mit ihrer Lieblingsrosenmarmelade. Sie liebte den Geruch und erinnerte sich, wie sie damals die Marmelade eingekocht hatte und wie der Duft der Damaszenerrose ihre Wohnung tagelang erfüllte. Ihre Hände rochen 2 Tage lang nach Rosen. Sie öffnete das Glas. Es war verdorben. In der Zeit, als noch Marmelade eingekocht wurde, roch es überall in den Gassen und Vierteln von Aleppo nach Rosen. Die Stadt war wie eine Parfumfabrik. Sie schloss die Augen und der Duft war wieder da. Mit dem Duft in der Nase schlenderte sie durch die Wohnung. Dann ging sie weiter, zum Khan el-Shune und zu den Hügeln in der Altstadt, wo sie früher mit Malfa, als er noch ein kleines Kind war, einkaufen ging. Sie suchte nach dem besten Rosenverkäufer und erklärte ihrem Kind, wie nicht jeder Mann als Liebhaber geeignet ist, so ist auch nicht jede Rose für Marmelade geeignet. Meistens kaufte sie von einem Händler, der die damaszenischen Rosen aus Afrin brachte und in einer Ecke des Khan el-Shune stand. Stundenlang schlenderte sie mit ihrem Sohn über die Märkte der Altstadt. Er mochte den Gold- und Parfummarkt, während sie gerne über die Stoff- und die Gewürzmärkte streifte. Im Krieg wurde die Stadt in West und Ost geteilt. Der Krieg veränderte die Wahrzeichen der alten Stadt. Sie wurden zur Trennlinie zwischen Regime und Opposition. Beide Parteien kümmerten sich nicht um den Denkmalschutz und die Geheimnisse, die Aleppo diskret und treu über Tausende von Jahren bewahrt hatte. Die alten Märkte, die Gassen und Plätze wurden zerstört, als habe die Zerstörung zum Ziel, die ganze Altstadt auszulöschen. Es war eine Rache an der Stadt Aleppo, weil sie all die wundervollen Geheimnisse aufbewahrt hatte, wie eine schöne Frau, die nicht alt wird und ihre schwierige Geschichte immer mit Rosenduft verdeckt. Peri erinnerte sich, dass sie 1 Jahr vor ihrer Verhaftung beschlossen hatte, die Todeslinie im Viertel Bustan al-Kasr zu passieren, um im östlichen Teil der Stadt Rosen zu kaufen. Sie hatte ihrem Mann nichts davon erzählt, denn er hätte es ihr bestimmt nicht erlaubt. Aber die Rosen aus dem westlichen Teil waren von schlechter Qualität. So überschritt sie heimlich die Linie, an der täglich viele Menschen starben, wenn sie hin und her eilten, um Lebensmittel einzukaufen oder zur Arbeit zu gehen. Sie war nicht die einzige Hausfrau in Aleppo, die das Risiko einging. Sie kannte viele Frauen, die täglich das Abenteuer wagten, um frisches und billiges Gemüse und Obst aus dem östlichen Teil zu besorgen. Die Preise dort waren viel günstiger. Nicht alle Familien konnten es sich leisten, im westlichen Teil einzukaufen, wo die hohen Preise schon das Familieneinkommen der ersten Woche auffraßen. Sie ging auch einmal dorthin, als ihr Sohn sie bat, medizinisches Material und Hilfsgüter von der anderen Seite zu besorgen. Zu Beginn der Revolution war es für die Frauen leichter, diese Dinge in den westlichen Stadtteil zu schmuggeln. Zweimal hatte sie ihnen dabei geholfen. Als ihr Sohn meinte, dass sie jetzt auch eine Unterstützerin der Revolution sei, lachte sie und sagte, das ist eine Hilfe für die Mütter, die ihre Kinder im Krieg verloren haben. Das ist doch keine Beteiligung an der Revolution. Aber dieses Mal beschloss sie, ihr Leben zu gefährden für eine Sache, die ihr lieb war. Als sie sich auf den Rückweg in den Westteil machte, stellte sie sich den Tod mit zwei Säcken voll damaszenischer Rosen vor. Sie lachte über ihre eigenen Gedanken. War es nicht schöner, in diesem absurden Krieg wegen Rosen und Marmelade zu sterben? Ihre Leiche würde nach Rosen riechen. Noch bevor Peri ihre Idee vom Duft ihres Körpers zu Ende gedacht hatte, begannen die Scharfschützen auf der Regierungsseite auf die Fußgänger zu schießen. Sie rannte schnell davon, die beiden Säcke fest in der Hand, um sie herum Dutzende fliehender Menschen. Als sie zu Boden fiel, ließ sie die beiden Säcke an der Trennlinie liegen und beeilte sich, auf die andere Seite zu entkommen und den Westteil zu erreichen. Traurig schaute sie zurück zu den Rosen, die sie so mühsam erstanden und jetzt verloren hatte. Sie sah, dass ein Scharfschütze einen Mann getroffen hatte. Sein Blut vermischte sich mit den Rosenblüten und verwandelte sich zu einer kaminroten Pracht. Sie schämte sich, weil sie an die Schönheit der Farben gedacht hatte und nicht an den toten Mann. Noch einmal versuchte Peri, irgendein Indiz im Haus zu finden, das ihr sagen konnte, wo ihre Familie geblieben war. Aber vergebens. Sie fand nur den Duft der Rosenmarmelade. Also beschloss sie, die alte Nachbarin Marcel im 5. Stock zu fragen. Mit ihr hatte sie sich vor Jahren heftig über ihren Sohn Melfa und seine Opposition gegen das Regime gestritten. Die alte Frau hatte ihr sehr nahe gestanden. Aber weil sie Melfa ständig angegriffen hatte, hatte Peri die Beziehung zu ihr beendet. Sie klopfte an die Tür. Die Nachbarin öffnete, erkannte Peri aber zunächst nicht, denn sie hatte sich verändert und sah blass und mager aus mit ihrem kurzen Haar, wie ein Junge. Dann begriff die Nachbarin. Sie fielen sich in die Arme und weinten zusammen, ohne zu wissen, warum. Das Leben war hart zu beiden gewesen. Die Nachbarin hatte ihren einzigen Sohn verloren in einer der Schlachten der syrischen Armee gegen die Freie Armee. Er war eingezogen worden, obwohl er ihr einziges Kind war. Niemand wurde verschont. Nach langem Drängen offenbarte die Nachbarin, dass Peris Mann dem Sohn nichts von ihrer Verhaftung erzählt hatte. Er hatte Angst gehabt, auch den Sohn zu verlieren. Nach 3 Monaten hatte ihr Onkel, der Geschäftsmann, ihrem Mann erzählt, dass sie im Gefängnis gestorben sei. Und so hatte er beschlossen, Aleppo zu verlassen und in seine Heimatstadt Kobane zurückzukehren. Der Nachbarin hatte er erzählt, dass sein Sohn ihm folgen würde. Danach war der Kontakt zu ihnen abgebrochen. Peri beschloss, den Spuren ihrer Familie nach Kobane zu folgen. In Kobane angekommen, sah sie die Zerstörung der Stadt. Sie hatte schon im Gefängnis von der Eroberung der Stadt durch den Islamischen Staat und von der Bombardierung durch die Amerikaner gehört. Aber auf die massive Zerstörung, die sie jetzt sah, war sie nicht vorbereitet. Die Menschen erzählten ihr, dass die Lage sich verbessert habe, seit die Kämpfer abgezogen waren, aber dafür kehrte die frühere Bitterkeit über die Banalität des Lebens zurück. Sie blickte auf den Berg Meshtel Nur, der seit Jahrhunderten über der Stadt aufragte, unverändert, fest auf seinem Platz. Der Berg war die einzige Wahrheit, die in diesem Krieg geblieben war. Hier in Kobane war es unmöglich, Genaues über das tragische Schicksal ihres Mannes zu erfahren. Es gab widersprüchliche Nachrichten über ihren Sohn Melfa. Niemand wusste genau, was ihm zugestoßen war. Einige berichteten, er sei auf dem Rückweg von Kobane nach Ost-Aleppo verschwunden. Nach 4-monatigen Recherchen erfuhr sie, dass ihr Sohn bei einem Gefangenenaustausch mit dem Islamischen Staat freigekommen war. Danach hatte er Kobane verlassen und war in die Türkei gegangen. Von dort aus erreichte er Deutschland mit Hilfe einer Schlepperbande. Mehrere Männer bestätigten, sie hätten ihn unterwegs getroffen, aber von ihm nichts mehr gehört, seit die Gruppe die deutsche Grenzstadt Passau erreicht habe, weil sie dort alle von der Polizei aufgegriffen worden waren. Darüber versuchte Peri Khalil hinwegzukommen. Sie machte sich größere Sorgen um Melfas Schicksal. Er war für sie nicht nur ein Sohn, er war ihr in schwierigen Zeiten ein Freund gewesen. In Wiesbaden wollte sie einige Tage bei einem Verwandten bleiben und dann anfangen, bei den Kommunal-, Immigrations- und Asylbehörden nach dem Sohn zu suchen. Wenn nötig, auch in den Flüchtlingscamps und in der syrischen Community. In Passau, Lübeck und Hamburg hatte sie keinen Erfolg. Er war nirgends registriert. Als sie am Michelsberg aus dem Bus ausgestiegen war und bevor sie ihren Verwandten Kamal anrief, um ihm Bescheid zu geben, dass sie angekommen sei, fiel ihr Blick auf eine hohe graue Mauer, die am Straßenrand entlang verlief. Sie stellte sich vor die Mauer und betrachtete sie prüfend. Bei genauerem Hinsehen begriff sie, dass es keine Mauer war, sondern vielmehr ein vorne offenes, meterlanges, hohes Rechteck aus Natursteinblöcken. An jedem Block waren hunderte von Namen eingraviert, versehen mit Daten bis 1945. Peri verstand diese fremden Gravuren nicht, aber sie fand die Namen schön. Ihre Freundin Emmel hatte ihr im Gefängnis viele Geschichten erzählt, die sie vor ihrer Zeit im Gefängnis gelesen hatte. Emmels Geschichten waren ein Licht gewesen, das ihr geholfen hatte zu träumen und ihr altes Leben wieder zu umarmen. Sie erinnerte sich an die Geschichten, deren Heldinnen Frauen mit Namen wie Mary, Sarah und Hannah waren. Diese Namen las sie jetzt an der Mauer. Am linken Ende der Mauer, in der letzten Reihe, las sie den Namen Lora. Sie dachte an eine junge Mitgefangene, die war im 4. Monat schwanger gewesen und hatte immer gesagt, dass sie eine Tochter erwarte und ihr den Namen Lora geben würde. Aber nachdem sie unzählige Male vergewaltigt worden war, erlitt sie eine starke Blutung. Die junge Frau verlor den Fötus und ihr Leben. Während sie versuchte, ein Wort, das hinter fast allen Namen stand, laut zu buchstabieren, hörte sie hinter sich eine alte Frau, die das Wort richtig aussprach. Auschwitz. Sie hatte Angst vor den vielen Geschichten, die Emmel ihr von diesem Ort erzählt hatte, dem größten Lager für die deportierten Juden in Europa, dort, wo sie in den Tod geschickt wurden. Trotzdem war sie Emmel dankbar, dass sie im Gefängnis ihr Wissen mit ihr geteilt hatte. Sie konnte vieles nun besser verstehen. Peri näherte sich der alten Frau, die immer noch dastand, und fragte sie im gebrochenen Englisch nach der Mauer und den eingravierten Namen. Die alte Frau setzte ihre Brille auf und fragte Peri nach dem Grund ihres Interesses an der Geschichte dieser Namen. Peri lächelte. Es ging ja eigentlich gar nicht um die Geschichte. Das Namensspiel gefiel ihr. Das war alles. Aber sie war neugierig. Die alte Frau lächelte zurück und sagte, die Neugier lasse die Menschen wachsen, wie Blumen. Ohne sie würden die Menschen verrotten, wie das stehende Wasser in den Sümpfen. Noch bevor Peri antworten konnte, bemerkte die alte Frau die silberne Kette an Peris Hals, die ein Anhänger mit dem Namen Melfa in arabischen Buchstaben zierte. Ihre Augen weiteten sich vor Überraschung, als sie die arabische Schrift sah. Gleich wurde sie freundlicher und zarter. »Woher kommen Sie?«, wollte sie wissen. Peri erzählte ihr, dass sie aus Aleppo in Syrien stamme. »Aleppo kenne sie sehr gut«, antwortete die alte Frau. Sie fragte Peri, ob sie im Krieg Schaden genommen hätte. Peri erzählte ihr, was sie gesehen hatte, und spürte, wie diese alte, schöne und starke Frau traurig wurde über das, was Peri berichtete. Peri fragte sie erneut nach der Geschichte dieser Mauer. Die alte Frau erzählte, das Denkmal sei als Andenken an die jüdischen Opfer dieser Stadt errichtet worden, die von den Nationalsozialisten ermordet worden waren. An diesem Ort hatte früher eine Synagoge gestanden. Nun stehen dort 1507 jüdische Namen mit Geburts- und Todestag. Die Eintragungen enden 1945, als der Krieg zu Ende war. Vielleicht braucht die Gerechtigkeit manchmal etwas Zeit, so wie die Reue, die fast immer zu spät kommt. Betrachten Sie dieses Denkmal. Es ist vorne geöffnet für die Besucher der Stadt, so als wollten die Namen der Opfer nicht an einem verschlossenen Ort, fern von den Menschen bleiben, sondern eine Einladung zur Vergebung aussprechen und ein neues Leben akzeptieren, ohne Bitterkeit. Peri fragte sie, ob sie den Krieg in diesem Land erlebt hätte. Die alte Frau antwortete: »Ich erlebte den Krieg in seiner schmutzigsten Form, aber ich habe überlebt. Ich konnte wieder saubere Luft atmen. In meiner Küche gab es wieder frisches Brot mit Käse und ein Glas Wein. Und ich kaufte einen Blumenstrauß, den ich auf meinen Tisch stellte. Das war mein Trost nach all dem, was passiert war. Im Krieg werden diese einfachen Dinge unmöglich und unsere großen Wünsche schwinden. Aber heute, nach all den Jahren, genieße ich diese kleinen Dinge wieder. Nach dem Krieg herrschte Hungersnot und die Menschen waren bereit, ein Verbrechen zu begehen, damit ihre Kinder überleben konnten. Ich sah, wie eine Mutter einem obdachlosen Mädchen ein Brot, das es im Müll fand, aus der Hand riss und es ihrem Kind gab. Ich sah, wie sie für das, was sie tat, weinte und danach das Brot zwischen ihrem Kind und dem Mädchen teilte. Diese Frau war für mich der Grund, die Grausamkeit und die Brutalität, die ich erlebt habe, zu vergeben. Das Vergessen aber, das kommt nie, egal wie lange ich darauf schon warte. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch, meine Dame, sagte Peri. Vielleicht habe ich Sie zu lange aufgehalten mit meiner Geschichte. Ich bin neu hier, ich suche meinen Sohn und meistens vergesse ich mich selbst, wenn ich mit Menschen darüber spreche. Ich dachte, dass jeder in diesem Land mir helfen könne, meinen Sohn zu finden. Die alte Frau antwortete: Die Schicksale aller Geschichten kreuzen sich irgendwie, und ich habe auch mehr geredet, als die Füße einer Greisin wie ich vertragen. Geben Sie mir Ihre Telefonnummer, Adresse und den Namen Ihres Sohnes, vielleicht kann ich Ihnen bei der Suche helfen. Peri schrieb alles auf einen Zettel und gab ihn ihr. Die alte Frau setzte wieder ihre Brille auf, um besser lesen zu können. Sie verabschiedete sich von Peri, bevor sie in den Bus einstieg. »Wie heißen Sie, liebe Frau?« rief Peri ihr hinterher. Die alte Frau lächelte und sagte: »Mein Name ist Anne Frank, meine Liebe.« »Ja, Anne Frank. Ich werde mich bald bei Ihnen melden.« Peri war sprachlos. Anne Frank. Das jüdische Mädchen Anne Frank mit dem berühmten Tagebuch, die 1945 im Konzentrationslager Bergen-Belsen starb? Sie hatte das Tagebuch ihren Schülern in Syrien auf Englisch vorgelesen. Sie wollte nochmals nach dem Namen fragen, aber da war die alte Frau schon im Bus verschwunden und weggefahren. Die Glocken der Kirche läuteten außerhalb der üblichen Zeit. Ihr Mobiltelefon zeigte das heutige Datum an. Es war der 12. Juni 2019. An diesem Tag wäre Anne Frank 90 Jahre alt geworden. Aber das wusste Peri Khalil nicht.